Ein paar grüne Kindersocken. Strampler in Blau. Ein rotes Lätzchen. Babykleidung, flach an der Wand aufgereiht. Hunderte Stücke aus buntem Glas. Nachempfunden der Kleidung aus dem Fundus der Abuelas de Plaza de Mayo, gemacht von der argentinischen Künstlerin Silvia Levinson. Sie hatten Kisten mit Babykleidern, mit Spielzeug, das sie für ihre Kinder gekauft hatten, weil sie sie erwartet hatten. Kinder, die lange nicht nach Hause kamen. Die Leere, die sie seit den 70ern, der Zeit der argentinischen Militärdiktatur, in ihren leiblichen Familien und in der Gesellschaft hinterlassen haben. Es ist eine Abwesenheit, die in der Geschichte Argentiniens schwerwiegt.
Ich habe begonnen, Babykleidung zu machen, weil sie für mich Erinnerung verkörpert. Für jene Kinder, die heute schon 50 Jahre alt sind.
Seit knapp 30 Jahren schafft Silvia Levinson diese gläsernen Babykleider als Erinnerung an eine Diktatur, die sie selbst erlebt hat. Meine Kollegin Jaya Mirani hat sie in ihrem Atelier in Italien besucht und mit ihr über ihr Leben und ihre Kunst gesprochen. Seit Jahren sammelt, bewahrt und erforscht die Alexander-Tutschik-Stiftung Glas im Kontext der zeitgenössischen Kunst. Im Dezember 2000 startete die Stiftung mit einer Vision, dem Übersehenen und Besonderen in Kunst und Wissenschaft Aufmerksamkeit zu schenken. Daraus ist unter anderem eine der bedeutendsten Sammlungen von Glas in der zeitgenössischen Kunst weltweit geworden. Silvia Levinson gehört zu den KünstlerInnen, deren Werk diese Sammlung von Anfang an mitgeprägt hat. Ihre Arbeiten wurden in mehreren Ausstellungen der Stiftung gezeigt, darunter So Much Love and Compassion 2023 und Love Maybe 2025. Das Herzstück der Zusammenarbeit ist das fortlaufende Werk Recovered Identity. Die Stiftung erwarb die Serie 2018 mit damals 118 gläsernen Babykleidungsstücken. Seitdem wächst diese Serie, mit jeder wiedergewonnenen Identität. Heute zählt sie 133 Stücke. Ein lebendiges Archiv, das Silvia Levinson Jahr für Jahr ergänzt. Heute, zum 25. Jubiläum der Alexander-Tutschek-Stiftung, gibt die Ausstellung Future Horizons einen Einblick in diese Sammlung. Genauso wie dieser Podcast. Mein Name ist Sarah Fischbacher. In jeder Folge schauen wir uns Werke aus der Jubiläumsausstellung oder dem Buch About Glass genauer an, lernen Künstlerinnen und Künstler kennen und tauchen ein in die Welt von Glas in der zeitgenössischen Kunst. Future Horizons ist noch bis 19. Juli 2026 in den Ausstellungsräumen Blackbox und Blackbox First Floor in Münchens Parkstadt Schwabing zu sehen. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes. Das ist Zu Besuch bei Silvia Levinson.
Du bist hier mitten im Nirgendwo.
Wir sind zu Besuch bei Silvia Levinson. Ihr Atelier liegt bei Lesa, einem kleinen Örtchen auf der Westseite des Lago Maggiore in Norditalien. Seit einigen Jahren lebt sie hier. Vorher war sie lange in Mailand, rund 70 Kilometer entfernt. Nachdem die Mieten dort zu hoch werden, zieht sie an den See, in das winzige Örtchen. Kaum Gehwege, nur alle paar Stunden kommt mal ein Zug.
Mir ist das immer so vorgekommen, als würde ich jemanden hierher entführen.
Silvia nimmt uns mit in ihr Studio. Eine alte Papierfabrik am Hang zwischen den Häuserfluchten mit Blick auf den Lago Maggiore am Rand der Alpen. Perfekte Kulisse, lange Fensterfronten, viel Licht.
Im Eingangsbereich steht ein großer Tisch mit Büchern. Ich habe hier unterrichtet und das Lehren ist Teil meiner Praxis. Ich liebe den Kontakt mit anderen Menschen.
Silvia gibt ab und zu Workshops hier. Bilder an der Wand, unzählige Bücher, alte Plakate. Am Ende des Eingangsbereichs führt eine Treppe nach oben in den Arbeitsbereich. Ein großer Holztisch in der Mitte, an den Wänden Regale mit chemischen Flüssigkeiten, Werkzeugen, Pinseln. Eine Theke an der Wand, Töpfe und weitere Apparaturen. Dazwischen halbfertige Objekte, an denen Silvia gerade arbeitet. Sie hebt ein Objekt hoch, eine Mokkakanne aus gelblichem Wachs.
Hier sieht man, ich arbeite gerade an diesem Stück, einer Mokka-Kanne. Zuerst forme ich sie in Wachs, dann mache ich die Gips- und Silikonform.
Silvias Methode: Zuerst stellt sie jedes Werk in Wachs her, dann fertigt sie eine Form an, mit der sie schließlich das Glasobjekt gießt. An der anderen Seite des Raumes stehen verschiedene Öfen, kastenförmige, runde, bauchige.
Und dann gibt es diese ganzen Maschinen hier, die sind zum Fertigstellen der Objekte. Wenn ich den Ofen öffne, habe ich ein Gipsstück mit dem Glasobjekt darin.
Danach wird noch geschliffen und poliert und das Stück ist fertig.
Mein gesamter Prozess ist zwar technisch, aber es ist eine Technik, die man im eigenen Studio anwenden kann. Ich benutze zum Beispiel einen Tapetenablöser oder das hier. Das ist eigentlich zum Kerzenziehen. Alle Geräte, die ich benutze, sind im Grunde ganz einfach.
Haushaltsgeräte, umfunktioniert für die Arbeit mit Glas. Silvia macht eigentlich alle Arbeit selbst in ihrem Atelier, vom Wachsmodell bis zum Abschleifen und Polieren des Glasobjekts.
Denken und Machen, das ist für mich ein und derselbe Prozess. Es ist wichtig, dass meine Hände an jedem Schritt beteiligt sind, denn wenn ich arbeite, kann ich noch alles verändern.
Was Silvia hier macht, hat sie sich über Jahre oft selbst beigebracht.
Ich muss dazu sagen, ich habe keine formale Ausbildung im Bereich Glas absolviert, nie an einer Kunstakademie studiert. Das erste Mal, dass ich Glas als künstlerisches Medium erlebt habe, war in New York. Wir besuchten das MoMA und davor war das American Craft Museum. Ich ging hinein und sah die Arbeit von Bertil Wallin, einem Künstler und Designer aus Schweden. Das hat mich umgehauen. Ich hatte noch nie zuvor Glas für Skulpturen gesehen. Ich dachte, ich muss nach Hause fahren und einen Weg finden, das zu machen.
Zurück in Italien, einem Land, das bei der Glasherstellung stark von der Murano-Tradition geprägt ist, will Silvia es anders machen.
Schließlich fuhr ich nach Frankreich, in das Musfer, Glasmuseum in Sarre-Poterie, das eigene Werkstätten hatte. Dort konnte ich die Technik erlernen. Ich besuchte zwei Workshops, bei Antoine Lepellier und bei einem weiteren Künstler. Danach begann ich zu experimentieren und meinen eigenen Weg zu finden.
Sie entwickelt ihre eigene Sprache. Glasmesser, die über Puppenhäusern hängen. Kinderschuhe mit Nägeln darin. Rosafarbene Handgranaten in Obstschalen. Was auf den ersten Blick verführerisch schön ist, entpuppt sich beim näheren Hinsehen als Bedrohung.
Wir vertrauen dem Glas. Und gleichzeitig wissen wir, dass Glas brechen und uns verletzen kann. Diese Widersprüchlichkeit, die mag ich.
Levinson wächst auf in Buenos Aires. Sie wird schnell erwachsen. Mit 16 heiratet sie, mit 19 bekommt sie ihr erstes Kind. Dann, ein Jahr später, kommt der Putsch. Am 24. März 1976 übernimmt General Jorge Rafael Videla die Macht in Argentinien. Silvia verteilt Flugblätter, leistet Widerstand. Sie ist gefährdet. Ihre Familie ist im Mediengeschäft tätig. Cousins und Tante verschwinden. Einige von unzähligen zu dieser Zeit.
Während der Diktatur verschwanden 30.000 Menschen. In Argentinien sprachen wir von den Verschwundenen, aber heute wissen wir, sie wurden ermordet. Ich war 23 Jahre alt. Zwei meiner Cousins wurden getötet und auch meine Tante. Da haben wir beschlossen, Argentinien zu verlassen.
Es ist das Jahr 1980. Silvia ist 23 Jahre alt, hat zwei Kinder. Emiliano, 11 Monate, und Natalia, 3,5 Jahre. Kein Geld, kein Italienisch, keinen konkreten Plan. Nur die Gewissheit, dass sie gehen muss. Die Familie verlässt Argentinien auf dem Seeweg mit einem Schiff in Richtung Italien.
Wir kamen in Italien an, ohne Geld, ohne Plan, ohne ein Wort Italienisch zu sprechen, aber voller Energie. Manchmal sehe ich mich von damals vor mir und ich staune, wie stark ich mich gefühlt habe. Wenn ich mich heute so sehe, 23 Jahre alt, zwei Kinder, in ein fremdes Land emigriert, würde ich mir sagen, was machst du da eigentlich?
Und tatsächlich klappt es.
Es war nicht einfach. In Italien landeten wir in einem kleinen Ort in der Nähe von Mailand. Dort haben wir uns ein Leben aufgebaut. Ich hatte in Argentinien als Grafikdesignerin gearbeitet. Kunst hatte ich nie studiert. Ich dachte damals sogar, es sei zu bürgerlich, etwas mit Kunst zu machen.
Silvia fängt in Italien mit Malerei und Druckgrafik an. Und dann kommt das Glas. Inspiriert von ihrer Begegnung mit Bertil Wallins Werk in New York, entscheidet sie sich endgültig für dieses Material. Und für die Kunst. Sie zeigt ihre Glasarbeiten in Galerien. Kinderschuhe mit Nägeln darin, Spielzeug mit bedrohlichen Untertönen. Aber Silvia möchte nicht darüber sprechen, woher diese Bilder kommen. Ihre Kunst handle von Spannungen im Alltag, nicht von ihrer Kindheit. Nicht von Argentinien, bis zu einem weiteren Trip nach New York. Eine Künstlerfreundin nimmt Silvia mit zu Louise Bourgeois, der damals bereits legendären französisch-amerikanischen Künstlerin, die für ihre tiefen psychologisch aufgeladenen Werke weltberühmt ist.
Und dann sagte sie zu mir, wir könnten Louise besuchen. Ich dachte, sie spinnt. Ob sie wüsste, wer Louise Bourgeois ist? Doch, doch. Wenn man in New York ist und einfach anruft, ist sie im Studio. Sie pflegte sonntags ihren Salon. Weil sie in dem Alter nicht mehr viel Gesellschaftsleben hatte, mochte sie diese Idee. Tee trinken, Schokolade mitbringen. Wir kamen nach New York City, gingen zu einer Telefonzelle, schlugen Bourgeois im Telefonbuch nach und riefen an. Die Assistentin nahm ab. Wir sagten, wir würden Louise Bourgeois gerne besuchen. Und sie sagte, ja, natürlich.
Silvia kann es kaum fassen, dass sie einfach so ihr Idol treffen kann. Im Salon von Louise Bourgeois trinken sie Tee, sprechen über die Kunst. Und dann möchte Louise sehen, was Silvia macht.
Ich zeigte ihr meinen ersten Katalog. Und dann fragte sie mich, hattest du eine schwierige Kindheit? Bis zu diesem Moment hatte ich nie über mein Privatleben gesprochen, auch nicht über das, was in Argentinien passiert war. Ich wollte kein Opfer sein oder zumindest nicht zugeben, dass ich eins war.
Aber zum ersten Mal sagt Silvia, ja. Was Bourgeois ihr daraufhin sagt, trägt Silvia bis heute mit.
Ich wusste alles über sie, weil sie selbst so offen war. Ich gestand ihr, ja, meine Kindheit war ein bisschen schrecklich. Und ich sagte ihr auch, ich weiß nicht, wie ich darüber sprechen soll. Da sagte sie mir, du musst ein Gleichgewicht finden. Denn die Menschen, mit denen du den Raum des Werks teilst, denen bietest du eine Brücke, in deinen Raum einzutreten.
Ab diesem Moment hört Silvia auf, ihre Kunst von ihrem Leben zu trennen. Was folgt, ist ihre bisher wichtigste Serie.
Ungefähr 1994 wollte ich ein Werk schaffen über Kinder, die während der Diktatur geboren wurden, deren Familien das Militär ermordet hatte und die dann in illegale Adoption gegeben wurden.
Viele Frauen, die vom argentinischen Militär als politische Gefangene inhaftiert wurden, waren schwanger oder hatten Kleinkinder. Die Kinder wurden von ihren Müttern getrennt und illegal zur Adoption freigegeben. Das Militär und seine zivilen Komplizen, Ärzte, Priester und korrupte Beamte wollten eine ganze Generation und deren Nachkommen vom Erdboden verschwinden lassen. Mit Terrormethoden versuchten sie, die Mütter zum Schweigen zu bringen, die sich jeden Donnerstag vor dem Regierungssitz auf der Plaza de Mayo versammelten. Nach dem Ende der Diktatur gründeten die Abuelas de Plaza de Mayo, die Großmütter vom Plaza de Mayo, eine Organisation, um diese geraubten Identitäten zu finden. Sie wurden zu Detektivinnen, sprachen mit Ärzten, Nachbarn, Wissenschaftlerinnen. Silvia besucht sie.
Sie hatten Kisten mit Babykleidern und Spielzeug, das sie für die Kinder gekauft hatten, weil sie sie erwartet hatten. Diese Babykleidung zu sehen war so berührend. Ich wollte sie bitten, mir die Kleider zu überlassen, aber sie hingen so sehr daran. Also begann ich selbst, Babykleidung aus Glas zu machen, als Erinnerung an jene Kinder, die heute schon 50 Jahre alt sind. Keine Babys mehr. Aber alles begann, als sie noch welche waren.
Kein Kind kann diese gläsernen Kleider je tragen. Die Abwesenheit ist in das Material eingeschrieben. Recovered Identity, so der Titel des Werks, reist seither um die Welt. Von Buenos Aires über Mailand bis nach München. 2018 erwarb die Alexander-Tutschek-Stiftung die Serie.
Als die Alexander-Tutschek-Stiftung mein Werk erwarb, umfasste die Serie ungefähr 118 Stücke. Seitdem ergänze ich sie jedes Jahr. Für jedes Kind, das eine Identität zurückbekommt, fertige ich ein neues Kleidungsstück an und sende es der Stiftung.
Heute zählt die Serie 133 gläserne Kleidungsstücke für Babys. Jedes steht für ein Leben, das seinen Namen zurückbekam. Für Kinder, die die Namen ihrer leiblichen Eltern erfahren und ihre biologischen Familien kennenlernen konnten.
Die Idee war, sie sind wie Einträge in einem Register. Ich nutze Glas für diese Idee der Erinnerung. Wir verwenden Glas zum Beispiel auch zum Konservieren, zum Einmachen. Und in diesem Fall? Kein Kind könnte diese Kleider jemals tragen. Sie sind wie die Erinnerung an jemanden. Ich wollte etwas Positives schaffen. Nicht über die Abwesenheit der Kinder sprechen, sondern über die Kinder, die dank der Großmütter ihre Identität zurückbekommen haben.
Die bunten Babykleider tragen gleichzeitig schmerzhaften Verlust und auch etwas Kindliches, Spielerisches in sich. Diese Spannung ist bei Silvia Levinson Teil ihres künstlerischen Ansatzes.
Ich nutze die Schönheit des Glases, um in Kontakt mit dem Betrachter zu treten, denn ich möchte nicht, dass Menschen sofort negativ reagieren. Auf den ersten Blick sieht all meine Arbeit schön aus.
Dieses Prinzip zieht sich durch ihr gesamtes Werk. Besonders deutlich wird es in einer ihrer bekanntesten Serien: kleine Handgranaten aus rosafarbenem Glas.
Als ich die kleinen Handgranaten gemacht habe, standen sie für mich für die Gewalt, die in Häusern passiert. Es ist wie ein Krieg, in dem man nicht weiß, dass man in einen Krieg zieht. 50.000 Frauen, die durch Gewalt von Männern getötet wurden, das ist eine enorme Zahl. Ich habe eine Waffe benutzt, um darüber zu sprechen.
Auch aktuelle Arbeiten folgen diesem Prinzip. Riesengroße, perfekt geformte Glasflakons, beschriftet mit Begriffen wie Self-Esteem, Joy, Love. Glasmedizin gegen gesellschaftlichen Druck. Eine 60 cm große, überdimensionierte Pipettenflasche mit der Aufschrift Empathy. Sie stehen auf einem Tisch im Atelier, bereit für die nächste Ausstellung.
Ich habe mit der Idee der Kosmetik des Glücks gearbeitet und mit dem Druck der Gesellschaft. Immer jung bleiben, immer das Beste aus sich herausholen. Das macht uns unausweichlich und vollkommen.
Sie stehen für eine Gesellschaft, die uns Perfektion verkauft. Silvia macht ihr Gegenmittel aus demselben Material.
Ich würde mir wünschen, ein paar Tropfen Selbstwertgefühl oder Freude nehmen zu können. Unsere Welt braucht so viel Empathie, Staunen und Hoffnung. Glück bedeutet für jeden etwas anderes. In Amerika ist das Streben nach Glück sogar in der Verfassung verankert. Für manche ist Entspannung Glück, für andere bedeutet es, toll auszusehen. Wir stehen alle unter großem Druck. Mit einem Augenzwinkern habe ich deshalb diese Medizin erfunden, auf die ich Glück draufschreibe. Das wäre wirklich schön.
Im Atelier, auf dem Tisch am Fenster, zeigt Silvia auf eine Flasche. Sie steht neben den anderen aufgereiht, fällt aber aus dem Muster heraus. Hope, Hoffnung, auf dem Transport zerbrochen. Anstatt die Scherben wegzuwerfen, klebt sie sie zusammen.
Auch wenn es zerbrochen ist, es bleibt immer Hoffnung.
Silvia Levinson klebt die zerbrochene Hoffnung zusammen. Nicht perfekt, sondern so, dass man die Risse in dem Glasbehältnis noch sehen kann. Aber das Glas hält stand. Mein Name ist Sarah Fischbacher und das war Future Horizons. Folge 6. Zu Besuch bei Silvia Levinson. Die Ausstellung Future Horizons könnt ihr noch bis zum 19. Juli 2026 in den Ausstellungsräumen der Alexander Tutschek Stiftung sehen. In der Blackbox und Blackbox First Floor in Münchens Parkstadt Schwabing. Skript und Interview: Jaya Mirani. Produktion: 48 Forward. Future Horizons ist ein Podcast der Alexander Tutschek Stiftung.